Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Berit. Sie ist zweifach Mama, sie ist Journalistin und sie ist Vorsitzende des Vereins Leberkrankes Kind. Und das wird auch gleich unser Thema sein. Erstmal, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Berit.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Vorsitzende des Vereins Leberkrankes Kind, das ist kein Zufall, sondern das ist ein Ergebnis eines langen Weges, den ihr als Familie gegangen seid. Du hast zwei Kinder und dein zweites Kind ist nicht gesund auf die Welt gekommen.
Genau.
Wann habt ihr gemerkt, wann hast du gemerkt, dass die Schwangerschaft läuft gut, ein Kind haben wir schon, jetzt sollte das zweite kommen, man freut sich auf quasi Familienzuwachs. Wann hast du gemerkt, da ist was anders?
Also das war tatsächlich schon in der Schwangerschaft, zum Ende der Schwangerschaft. In der 34. Woche hat mein Gynäkologe festgestellt, dass am Darm meiner Tochter was nicht in Ordnung war, dass es da eine Engstelle gab. Und das musste dann im Uniklinikum nochmal untersucht werden. Da hat er mich dann hingeschickt. Und da waren die Ärzte sich dann nicht sicher. Sie wussten, da ist was, aber wir können nicht genau sagen, was. Es gab verschiedene Vermutungen, was es sein könnte. Und wir mussten aber auf die Geburt warten, um das dann wirklich herausfinden zu können. Und so, deswegen haben wir einen Kaiserschnitt geplant und die Kinderchirurgen standen quasi bereit, um zu gucken, was ihr denn fehlt. Und sie war auch tatsächlich sehr klein bei der Geburt, obwohl sie in der 38. Woche dann geholt wurde, wog nur 2 Kilo, war 42 Zentimeter groß und musste dann auch tatsächlich direkt am ersten Lebenstag operiert werden, weil der Darm tatsächlich verengt war und hat einen künstlichen Darmausgang bekommen. Das war allerdings nur der Anfang. Wir dachten als Eltern, okay, das ist jetzt natürlich nicht schön, aber kann man mit leben. Aber sie war dann einige Wochen im Krankenhaus und der Zustand hat sich halt zusehends verschlechtert. Zu den Darmproblemen kamen dann immer erhöhte Leberwerte dazu. Sie wurde sehr gelb von der Hautfarbe her und von den Augen. Das ist ja so ein Symptom von Lebererkrankung, das hat man sicherlich schon mal gehört. Und dann begann halt der sehr lange Weg der Diagnostik, bis halt rauskam, dass sie eine sehr seltene Erkrankung hat. Alagille-Syndrom heißt die, kennen auch viele Ärzte nicht. Und nach, ich weiß es nicht mehr, einigen Monaten war dann klar, dass sie eine Lebertransplantation benötigt.
Sag nochmal zu diesem Alagille-Syndrom, habe ich selber auch noch nie gehört. Und viele Kinder im Krankenhaus, Neugeborene, bekommen ja auch so ein, das hatte ich bei meinen beiden Kindern auch, so eine Gelbsucht, Neugeborenen-Gelbsucht. Das ist aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Zustand, in dem deine Tochter war. Was bedeutet dieses Alagille-Syndrom?
Also das ist ein sehr komplexes und sehr seltenes Syndrom. Also bei unserer Tochter hat sich das halt hauptsächlich durch die Leberprobleme bemerkbar gemacht. Es gibt auch andere Symptome. Viele Kinder, die das haben, haben auch noch einen Herzfehler oder auch Skelettanomalien und auch Probleme mit den Augen oder so. Das hatte unsere Tochter aber alles nicht. Also bei ihr hat sich das halt wirklich zu 99% auf die Leber irgendwie konzentriert. Und bei ihr hatte man auch zuerst die Neugeborenen-Gelbsucht vermutet, aber da die Symptome halt immer stärker wurden und die Werte sich halt nicht gebessert haben, war dann schnell klar, dass da eine ernste Lebererkrankung hintersteckt.
Diese ersten Wochen im Krankenhaus mit neugeborenem Baby, mit Geschwisterkind, kannst du dich noch dran erinnern, wie ihr da durchgekommen seid durch diese Zeit? Weil eigentlich möchte man sich freuen, möchte man ein zweites gesundes Kind zu Hause haben. Und dann läuft alles so, wie man sich das überhaupt nicht vorgestellt hat. Und auch noch mit Herausforderungen, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, kriegen wir das alles so hin. Wie war das für euch?
Also das ist total unwirklich so im Nachhinein, weil man kriegt jeden Tag halt neue Infos, die man so gar nicht so verarbeiten kann. Dann hatten wir ja unsere große Tochter zu Hause, die war da noch keine 2 Jahre alt. Wir hatten so gesehen Glück im Unglück, weil wir an der Uniklinik Essen waren und auch fußläufig vom Klinikum gewohnt haben. Und die Uniklinik Essen ist eine von einer Handvoll Kliniken in Deutschland, die auf Lebererkrankungen bei Kindern spezialisiert sind. Das ist uns aber auch erst nachher bewusst geworden, nachdem wir Familien kennengelernt haben, die dann hunderte Kilometer fahren mussten, um eine gute Behandlung für ihr Kind bekommen zu können. Aber da sind wir halt viel zu der Zeit, haben mein Mann und ich uns dann quasi abgewechselt, dass einer immer bei der Kleinen ist und einer bei der Großen. Und das war halt eine logistische Herausforderung und natürlich auch eine Belastung, auch gerade für die große Schwester, die ja dann nie ihre komplette Familie um sich hatte, sondern alle immer nur abgeklatscht haben, um bei einem Kind sein zu können.
Mit wie vielen Wochen, sag nochmal, war dann klar, euer kleines Kind, eure kleine Tochter braucht eine Spende, also braucht eine Leberspende.
Transplantation. Also das, ich würde sagen, dass sie da so 3 Monate alt war, als das konkret wurde. Das stand immer mal wieder im Raum, aber es gibt dann, also es ist nicht so, wenn man mit, also es ist nicht wie bei Grey's Anatomy oder so, man hat einen Fall und nach 45 Minuten kommt jemand und sagt, das ist die Lösung, sondern es hat sich einfach über Wochen und Monate gezogen und es gab einfach immer verschiedene Verdachtsdiagnosen, die teilweise auch wirklich keinen guten Verlauf genommen hätten. Und so gesehen war halt dann das Alagille-Syndrom noch die beste Möglichkeit von allen, weil dann die Lebertransplantation natürlich auch eine Perspektive geboten hat, nämlich dass sie danach einfach ein einigermaßen normales Leben führen kann.
Als klar war, sie braucht eine neue Leber, wie funktioniert das dann? Muss man ein Spenderorgan suchen? Muss man auf einen Spender warten? Gibt es Karteien? Wie läuft das?
Also man wird dann, also erstmal wird das Kind komplett auf den Kopf gestellt durch alle medizinischen Fachbereiche hindurch und man wird bei Eurotransplant gelistet. Also das regelt halt die Klinik, dass sie dann bei Eurotransplant gelistet wird, um dann halt gegebenenfalls ein Fremdorgan zu bekommen. Bei der Leber gibt es aber noch die Besonderheit, dass man da auch eine Lebensspende machen kann. Also bei Leber und Niere ist es ja möglich, dass ein Verwandter ein Stück, bei der Niere die ganze Niere, aber bei der Leber dann ein Stück Leber spendet. Und deswegen haben mein Mann und ich uns dann auch testen lassen als Spender. Und mein Mann kam als Spender in Frage, sodass wir dann halt gesagt haben, wir gucken, also wenn sich kein Spenderorgan findet, gehen wir halt parallel den Weg und planen eine Lebensspende. Das haben wir dann auch gemacht und das sollte dann so um ihren ersten Geburtstag herum erfolgen, weil die beiden hatten eine unterschiedliche Blutgruppe und wenn es eine unterschiedliche Blutgruppe gibt, dann muss das sehr früh gemacht werden. Also dann darf man nicht zu lange warten. Und dann hat mein Mann sich halt noch weiteren Tests unterzogen und dann haben wir halt kurz nach ihrem ersten Geburtstag die Operation geplant und mein Mann hat ihr dann ein Stück Leber gespendet.
Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit war dein Mann im Krankenhaus, um ein Stück seiner Leber zu spenden oder wurde das parallel?
Also die sind parallel operiert worden, also da wurde mein Mann halt ein Stück entnommen und die Kleine hat quasi schon im OP nebenan, war sie schon soweit vorbereitet und hat darauf gewartet, dass ihr das dann eingepflanzt wird.
Erstmal, was für ein Glück, dass es geklappt hat, also dass ihr als Spender in Frage gekommen ist, seid, dein Mann. Wie war es dann, als deine Tochter die Leber bekommen hat? Wann habt ihr gemerkt, das ist gut gewesen, das bringt was, das hilft ihr tatsächlich?
Also am bewegendsten war eigentlich der Moment, als sie die Augen aufgemacht hat nach der OP, weil die plötzlich nicht mehr gelb waren. Sie hatte ja gelbe Augen. Und als sie dann langsam zu sich kam, hat man schon gesehen, okay, da ist jetzt was ganz anders in diesem Kind und dass der Körper halt ganz anders funktioniert. Also es war nicht so, es war kein Spaziergang nach der Transplantation, es gab auch Komplikationen. Sie hatte eine Abstoßung, musste mit Cortison behandelt werden. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass alles gut gegangen ist bei ihr. Und das ist ja jetzt auch schon 7,5 Jahre her, dass sie transplantiert wurde. Und es gibt immer Aufs und Abs, aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein, wie sie sich entwickelt hat.
Was bedeutete das Leben dann oder wie hat sich das verändert mit der Spende? Also konnte sie dann nach Hause dann auch nach dem Krankenhaus endlich wieder oder für längere Zeit nach Hause? Wie ging es dann los und wie war das Leben dann als Einjährige für sie?
Also sie war erstmal 10 Tage auf der Intensivstation und dann nochmal so 4 Wochen auf der Normalstation, bis wir sie mit nach Hause nehmen durften. Und danach, am Anfang ist man natürlich erstmal vorsichtig. Sie bekommt ja Immunsuppressiva auch ihr Leben lang und ist dann auch dadurch infektanfälliger als andere Kinder. Und deswegen waren wir gerade zu Beginn natürlich im ersten Jahr nach der Transplantation viel vorsichtiger mit ihr und hatten sie jetzt zum Beispiel auch nicht für die Kita oder sowas angemeldet. Aber wir waren dann ein paar Monate nach der Transplantation zur Reha als Familie und da ist sie zur Betreuung gegangen und da haben wir halt gemerkt, dass ihr das total gut tat, mit anderen Kindern einfach in Kontakt zu sein und haben uns dann entschieden, sie auch bei der Tagespflege anzumelden, kurz bevor sie 2 Jahre alt wurde, war sie in einer integrativen Tagespflege erstmal, weil wir dachten, das kann vielleicht besser auf sie Rücksicht nehmen, weil sie auch ein bisschen durch die ganzen Krankenhausaufenthalte motorisch so ein bisschen zurück war und auch ihr Medikamente nehmen musste. Und das hat ihr halt total gut getan. Also sie hat sich dann eigentlich sehr gut entwickelt und das meiste auch aufgeholt.
Wie war es für die Mädchen, also für die Geschwister an sich? Wie hat sich das, das Verhältnis verändert, als die kleine Schwester wieder zu Hause war oder endlich zu Hause war?
Also ich glaube, dass was der Kleinen sehr gut getan hat, ist, dass die Große halt mit ihr nicht so umgegangen ist wie ein rohes Ei, sondern dass da einfach eine ganz normale Geschwisterrivalität war. Und die Große war da ja gerade mal um die 2, dann nach der Transplantation 3 Jahre alt, dass sie das natürlich noch nicht so einschätzen konnte und mit der kleinen Schwester einfach ganz normal umgegangen ist, ganz normal auch ruppig. Und die beiden streiten sich auch ganz normal wie Geschwister und haben so ihre Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung.
Glaubst du, jetzt im Moment, also kann sie das ja auch schon sagen, aber weil du gerade gesagt hast, ihr hat das gut getan, das hast du beobachtet, dass sie halt nicht so wie ein rohes Ei behandelt wurde, sondern eben ganz normal. Fällt ihr das manchmal heute auch noch auf, dass sie anders behandelt wird als andere Kinder?
Also sie geht selber sehr offen damit um. Sie hat natürlich eine sehr große Narbe am Bauch. Es war eine große Bauchoperation, die Transplantation. Und sie trägt trotzdem bauchfreie Oberteile. Das schwankt natürlich auch mal. Manchmal wird sie darauf angesprochen, dann ist es ihr unangenehm, zum Beispiel im Schwimmbad. Aber dann nach ein paar Wochen ist es dann für sie wieder normal. Und sie erzählt auch, zum Beispiel in der Schule gibt es ja diese Erzählkreise. Und wir feiern zum Beispiel den Tag der Transplantation immer ähnlich wie einen Geburtstag. Und von letztes Jahr fiel das in die Herbstferien, dann sind wir ins Disneyland gefahren mit den Kindern.
Cool.
Und dann hat sie halt auch in der Schule erzählt, dass sie ihren Lebergeburtstag feiert. Mhm. Und das ist natürlich schon auch was, wo die Kinder dann nachfragen und interessiert sind. Und sie erzählt dann eigentlich recht locker davon, dass sie halt eine neue Leber brauchte, weil die alte nicht funktioniert hat. Und wir waren jetzt zum Beispiel am Tag der Organspende in Düsseldorf, der ist immer Anfang Juni und da hat sie dann ein Foto mit Lauterbach gemacht, der da zu Gast war, der Gesundheitsminister, und hat das dann auch mit in die Schule gebracht. Und im Großen und Ganzen geht sie da sehr positiv mit um.
Ich glaube, dass wenn man offen mit etwas umgeht, dass das immer gut ist, aber dass natürlich das auch nicht jedem liegt, so einem Kind wahrscheinlich noch viel mehr als einem Erwachsenen. Also, ne?
Ich denke mir, sie ist jetzt fast 9, sie wird nächsten Monat 9 und das wird natürlich in der Pubertät wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema sein, das Anderssein, eine Narbe zu haben, so eine große Narbe. Sie hat auch nicht nur die Narbe am Bauch, sondern sie hat durch die ganzen Untersuchungen, die es vorher gab, hat sie am Oberschenkel, wurde ihr mal für eine Muskelbiopsie was entnommen und sie hat eine Narbe am Hals von einem Zugang. Und sie muss auch regelmäßig zum Beispiel zur Blutentnahme alle 3 Monate. Sie hat öfter große Untersuchungen. Sie muss Medikamente nehmen, jeden Morgen und jeden Abend. Das unterscheidet sie natürlich von Gleichaltrigen. Und ich glaube, dass das jetzt so in der kindlichen Phase noch in Ordnung ist. Aber erfahrungsgemäß, was wir auch von anderen Familien wissen, wird das in der Pubertät dann halt nochmal ein Thema.
Einfach, weil es darum geht, den eigenen Körper nochmal anders zu entdecken, eben auch nicht anders sein zu wollen, sondern in einer Gruppe quasi so zu verschwimmen und nicht immer das Besondere, der besondere Mensch zu sein.
Ja, oder auch sowas wie, also Medikamente nicht mehr einzunehmen, ist auch ein Thema in der Pubertät. Ich sag mal, Rebellion ist ja da auch immer so eine Sache gegen die Eltern oder gegen sonst wen. Und da gibt es auch Kinder, die dann ihre Medikamente verweigern. Und ja, da versuchen wir halt sie, also dass ihr das immer bewusst ist, dass das für sie lebensnotwendig ist, diese Medikamente zu nehmen und sie da auch darin zu bestärken, dass sie halt in bestimmten Punkten anders ist, aber in bestimmten Punkten ja durch die Medikamente auch einfach eine Normalität haben kann.
Wie hat sich dein Bild oder deine Wahrnehmung von Gesundheit verändert, seitdem ihr ein Kind habt, was eine Lebertransplantation brauchte?
Also erstmal nimmt man Gesundheit, wenn einem sowas passiert, nicht mehr so selbstverständlich hin. Sollte man auch, wenn man nicht direkt betroffen ist vielleicht, aber irgendwie lebt man ja dann so vor sich hin. Und ich war immer gesund, mein Mann war immer gesund, unsere erste Tochter war immer gesund. Und irgendwie habe ich auch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass unser Kind so eine schwere Erkrankung haben könnte, weil es gab gar keine Risikofaktoren bei uns zum Beispiel. Also ich war 33, als ich schwanger war mit dem zweiten Kind. hatte keine Vorerkrankung, kein Übergewicht, kein Alkohol, nicht geraucht. Und da war die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich auf unserer Seite. Aber ja, wenn man dann zu den 5% gehört, dann kriegt man es halt zu 100% ab. Also wir gehen schon ein bisschen bewusster insgesamt damit um und versuchen natürlich auch dann durch den Verein anderen Familien zu helfen und andere Familien zusammenzubringen, die in ähnlichen Situationen sind.
In der Corona-Zeit oder auch nach der Corona-Zeit im letzten Jahr habe ich das so heftig empfunden, dass die Kinder alle die ganze Zeit krank waren. Also eine Erkältung nach der anderen, irgendwie dann 3 Tage gesünder kommt, kam schon wieder was. Also diese Zeit war ja für viele Eltern so grundsätzlich auch schwierig. Habt ihr das leichter nehmen können oder habt ihr es so anders wahrgenommen, weil ihr einfach noch ein ganz anderes Maß an Erkrankungen miterlebt und durchlebt habt?
Also am Anfang waren wir schon besorgt und hatten zum Beispiel Angst, dass unsere Tochter halt vielleicht einen schweren Verlauf durchleben muss, wenn sie an Corona erkrankt. Und sie wurde auch ziemlich schnell geimpft dann. Also sie wurde dann priorisiert geimpft, weil sie halt auch durch die Immunsuppression zu einer Risikogruppe gehört. Aber die Ärzte waren da eigentlich recht entspannt und haben auch gesagt, dass es eigentlich nicht bekannt ist, dass es so extrem schwere Verläufe bei transplantierten Kindern gibt. Und also ich glaube, wir hatten da einfach die gleichen Herausforderungen wie alle Familien in der Zeit. Homeschooling mit parallel Homeoffice und dann dieses ständige Aufeinanderhocken und natürlich dann gepaart mit der Sorge um die Erkrankung. Also das war jetzt, glaube ich, für uns keine, zumindest dann nach einigen Monaten, nicht schwieriger als für andere.
Was hat euch in der ganzen Zeit am meisten Kraft gegeben? Wo konntet ihr als Eltern, wo konntest du als Mutter immer ein bisschen auftanken? Also was hat dir am meisten geholfen?
Also wir hatten immer sehr viel Unterstützung auch von unserer Familie. Also die Großeltern sind immer eingesprungen, dann zum Beispiel die Große abzuholen und ihr halt so viel Normalität zu geben und schöne Sachen mit ihr zu machen wie möglich. Und wir sind ja in dem Verein auch aktiv und sich mit anderen Eltern, die in einer ähnlichen Situation zu stehen, halt austauschen zu können, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil man einfach da nicht so viel erklären muss. Also wenn man dann über Medikamente und Komplikationen und so spricht, da muss man nicht bei Null anfangen, sondern alle wissen, wovon man redet. Und ich habe auch wieder angefangen, Sport zu treiben. Und durch das Laufen, ne, kann man abschalten und ein bisschen Energie tanken und ein bisschen Abstand gewinnen. Und kann auch Müttern oder Eltern in der Situation, so einer Situation sind, raten, sich ruhig die Zeit zu nehmen. Also ich habe das mal, als meine Tochter im Krankenhaus war, gemacht, dass meine Mutter einfach vorbeigekommen ist für eine Stunde und in dieser einen Stunde bin ich laufen gegangen. Und danach war ich wieder am Start und war viel ausgeglichener, als wenn man da in diesem Krankenhauszimmer hockt und einem die Decke auf den Kopf fällt, weil man kann dort einfach nichts machen, gefühlt. Also man kann natürlich lesen und Fernsehen gucken, aber irgendwie, man ist da so gefangen, dass man sich auch schon das gönnt oder rausnimmt, auch was für sich zu tun.
Gab es aus der Familie und aus dem Freundeskreis, gab es auch, wie waren eure Erfahrungen da mit den Reaktionen? Waren die durchweg eher positiv, haben euch geholfen oder habt ihr auch Überraschungen erlebt, dass Menschen reagiert haben, wie ihr euch das nicht gewünscht hättet?
Also wir haben da eigentlich total viele positive Erfahrungen gemacht. Ich habe noch Fotos in dem Fotoalbum, was ich nach der Transplantation von meiner Tochter gemacht habe, wie Freunde von mir mit Bier und Pizza ins Krankenhaus gekommen sind und dann einfach da eine Stunde Zeit mit uns verbracht haben. Und das hat uns schon auch gestärkt, dass das Umfeld halt immer so sehr unterstützend war, ne?
Jetzt bist du aktiv auch in dem Verein Leberkrankes Kind. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage,
richtig?
Oder richtig?
Mhm, richtig.
Warum habt ihr euch entschieden, aktiv da zu sein? Warum ist es für dich wichtig und was macht ihr?
Also ich bin jetzt seit 2018 Vorstandsvorsitzende, vorher war ich stellvertretende Vorsitzende und wir sind halt an den Verein gekommen, weil natürlich, wenn man ein Kind mit einer Lebererkrankung hat, dann googelt man natürlich erstmal wild herum und so sind wir auf den Verein aufmerksam geworden. Der hatte dann zu der Zeit gerade den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden zu besetzen, deswegen bin ich da so reingerutscht und habe mich dann auch bereit erklärt, da den Vorsitz zu übernehmen. Also was wir machen, wir unterstützen die Kliniken, die Transplantationszentren in Deutschland und die Reha-Kliniken mit Geld einfach, dass die zum Beispiel Anschaffungen für die Stationen tätigen können oder diese Pieksekisten, also wenn die Kinder, müssen ja zur Blutentnahme in der Ambulanz, dass sie danach ein kleines Spielzeug bekommen oder einfach auch wirklich mal ganz banale Sachen. Die Station braucht für ihre Küche einen Wasserkocher. Die Psychologin möchte ihr Zimmer schöner gestalten oder die Station möchte einen Stillsessel anschaffen für stillende Mütter oder also alles Mögliche, was man sich halt vorstellen kann, von der Elternliege über vielleicht Bücher oder ein Sommerfest, was gesponsert werden muss, sowas machen wir halt. Dann versuchen wir auch über das Thema Organspende zu informieren. Wir waren ja beim Tag der Organspende in Düsseldorf. Der ist immer am ersten Samstag im Juni in wechselnden Städten. Da sind wir dann mit dem Infostand präsent und wollen halt auch einfach über das Thema Organspende im Allgemeinen aufklären. Und das Wichtige ist natürlich auch, die Eltern untereinander zu vernetzen, weil man selten jemanden im Umfeld hat, der eine ähnliche Erkrankung hat. Also wir sind halt bundesweit aktiv. Unsere Vorstandsmitglieder kommen auch aus ganz Deutschland. Deswegen treffen wir uns zu Sitzungen meistens dann in Frankfurt, weil das für alle gut erreichbar ist. Und einfach den Eltern, die betroffen sind, die Sicherheit zu geben, dass sie nicht alleine damit sind, sondern dass es viele Familien gibt, die in der gleichen Situation stecken.
Was ist die häufigste Frage, die ihr gestellt bekommt von Eltern oder der häufigste Wunsch?
Also wir kriegen viele Mails von Eltern, die halt ganz neu mit der Diagnose konfrontiert sind und die einfach nicht wissen, was sie machen sollen und an wen sie sich wenden können. Und da können wir dann halt Kontakt herstellen zu den Kliniken. Es sind auch manchmal Patienten aus dem Ausland, denen wir dann weiterhelfen oder wo wir dann auch mal einen Dolmetscher bezahlen und den Kontakt zu den Kliniken halt herstellen. Und also es gibt jetzt, glaube ich, nicht so eine konkrete Frage, aber viele wollen halt wissen, wie geht's nach der Transplantation weiter? Wie geht's meinem Kind danach? Und natürlich können wir das nicht beantworten, weil das von verschiedenen Faktoren abhängig ist, aber wir können halt aus unserer Erfahrung sagen, dass das Kind danach halt einfach so enorm an Lebensqualität dazu gewinnt. Also die Kinder sind dann durch die Lebererkrankung ist zum Beispiel ein Symptom, ist starker Juckreiz. Das heißt, die Kinder kratzen sich von morgens bis abends und allein das schränkt halt die Lebensqualität so ein, dass das einfach danach weg ist. Das ist einfach schon so ein großer Schritt und dass wir halt sagen können, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind danach einfach ein normales Leben hat, ist halt sehr groß.
Es gibt ja wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht gar keine Alternative, oder? Also um gesünder zu werden als eine Transplantation,
genau, bei der Leber. Also das ist halt wirklich auch das letzte Mittel, ne? Also das machen Mediziner ja nicht zum Spaß, sondern weil es wirklich notwendig ist und weil das Kind sonst halt keine Lebenschance wirklich mehr hat, ne?
Wie viele Kinder sind betroffen?
Das kann ich nicht sagen. Also ich kann dir die Zahlen gerne nachliefern, könnte ich mal nachschauen. Ja. Aber es ist Lebererkrankung ist eine seltene, sehr seltene, aber natürlich dann sehr schwerwiegende und sehr ernstzunehmende Erkrankung. Und also jetzt, ich kann jetzt sagen, dass dieses Allergiel-Syndrom, was meine Tochter hat, damit werden so in Deutschland 5 bis 6 Kinder pro Jahr geboren. Es gibt natürlich noch ganz andere Erkrankungen, die eine Lebertransplantation nötig machen, aber das sind wirklich, es sind wenige, aber die sind dann halt richtig stark betroffen.
Die Leber an sich, hast du ein anderes Verhältnis zu deiner Leber oder zu deiner Gesundheit? Siehst du zum Beispiel Alkohol jetzt nochmal so anders oder wärst du sauer, wenn deine große Tochter, wenn die in die Pubertät kommt, sag ich, möchte jetzt auch mal Cocktail trinken oder sowas, wie ist deine Ansicht da in diesem Bereich?
Also, ich trinke nach wie vor Alkohol, nicht viel, ein Gläschen Wein abends. Und ich kenne aber auch Familien, die sagen, wir trinken jetzt alle keinen Alkohol mehr, um halt dem Kind entsprechend ein Vorbild zu sein. Das haben wir bis jetzt nicht hinbekommen. Aber ich denke, wir vermitteln unseren Kindern schon einen verantwortungsbewussten Umgang damit. Mhm. Und meine Tochter weiß auch, dass sie da vorsichtiger sein muss. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man eher was erreicht, wenn man sagt, okay, du bist jetzt in dem Alter, wo du darfst es mal ausprobieren. Und du darfst mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder so trinken. Aber natürlich sollte sie nicht regelmäßig im Vollrausch sein.
Wäre auch so grundsätzlich auch nicht so gut.
Grundsätzlich nicht, genau. Aber wir versuchen halt, dass sie da verantwortungsbewusst mit umgeht und dass wir ihr auch vorleben, dass wir jetzt nicht bei jeder Gelegenheit uns da zuschütten, sondern halt abends mal zum Essen ein Glas Wein oder wenn die Kinder im Bett sind, mal ein Bierchen oder ein Weinchen zu trinken. Das ist, glaube ich, in Ordnung.
Was würdest du Familien raten, deren, die auch mehrere Kinder haben, wo ein Kind eine Zeit lang sehr krank ist und sich sehr viel um diese Krankheit zentriert. Du hast es ja gerade schon einmal angesprochen, was euch geholfen hat, zum Beispiel, dass wenn Großeltern einspringen können und mit dem gesunden Kind was, also quasi normales, leichtes Leben haben. Aber was würdest du so innerhalb der Familie sagen? Was ist gut und wichtig auch für das Kind oder die Kinder, die gesund sind in der Familie, die auch gerne Aufmerksamkeit hätten, es aber dann natürlich innerhalb einer gewissen Zeit nicht so kriegen können, wie sie es gerne möchten?
Also wichtig ist natürlich, die auch immer ernst zu nehmen, auch in ihren vermeintlich viel kleineren Sorgen. Ne? Also die, klar, wenn ein Kind todkrank ist, verschwindet natürlich alles andere daneben. Aber da kann das Geschwisterkind dann im Endeffekt auch nichts für. Und die Sorgen, die es hat oder Probleme in der Kita, in der Schule oder sonst wo, sind natürlich, muss man natürlich trotzdem ernst nehmen. Und sich auch bewusst Zeit zu nehmen dann für das Kind, exklusiv dann Zeit mit Mama oder mit Papa. Und so oft es geht, dann vielleicht auch mal was als Familie zu unternehmen, auch wenn das dann natürlich nicht immer so leicht ist. Oder dann, als unsere Tochter im Krankenhaus war, dann vielleicht mal die Oma ins Krankenhaus zu schicken oder die Tante und dann was als Eltern mit dem Geschwisterkind machen. Und ja, es einfach ernst nehmen und sich Zeit nehmen, so gut es geht.
Glaubst du, dass deine große Tochter achtsamer ist oder beschützender so in ihrem Wesen geworden ist, weil sie auch eine kleine Schwester hat, die krank, weil sie das miterlebt hat als Kind auch schon, was Krankheit bedeutet, oder hat das einen Einfluss auf sie gehabt, so wie sie sich als Mensch entwickelt?
Also ich würde mal schätzen, dass meine Kinder einfach so eine ganz normale Geschwister-Hoch- und Tief-Beziehung haben, aber ich muss auch sagen, dass sie, wenn es dann mal ernst ist und die Kleine mal im Krankenhaus ist oder zu einer Blutentnahme muss oder so, dass sie dann sich schon sehr rührend auch kümmert und ihr Bilder malt und oder Briefchen mitgibt und dann auch merkt, dass ihre Schwester halt ein bisschen anders ist als andere Geschwister vielleicht. Also es gibt auch ganz süße Fotos aus dem Krankenhaus, wo die zusammen in dem Krankenbettchen dann sitzen und so. Also ja, also die merkt das schon, aber ich glaube, dass sie trotzdem noch normal miteinander umgehen.
Diese Situation, die in euer Leben gekommen ist, die ihr nicht vorhersehen konntet, die das Umgehen mit der Erkrankung, mit den vielen Herausforderungen, mit Sorgen, mit Angst, würdest du im Rückblick sagen, hat es auch etwas Positives gehabt, beziehungsweise bist du manchmal auch dankbar dafür, weil du etwas anderes sonst nicht erlebt hättest, oder ist das für dich ein, diese Erkrankung eurer kleinen Tochter, eurer jüngeren Tochter bewerten?
Also tatsächlich sprechen mein Mann und ich da auch manchmal drüber, dass uns auch viel Gutes dadurch widerfahren ist. Also wir haben zum Beispiel ganz viele tolle andere Familien kennengelernt, die in ähnlichen Situationen sind, mit denen wir auch regelmäßig im Austausch sind, zusammen zur Reha waren oder uns auch mal so treffen und austauschen. Und natürlich irgendwie auch einen anderen Blick auf das Leben so bekommen haben, ne? Wie fragil auch vieles einfach ist und dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist, dass die Kinder gesund groß werden. Da achtet man schon eher drauf oder nimmt bestimmte Situationen dann anders wahr oder lässt sich auch vielleicht von Kleinigkeiten, wenn es in der Schule nicht so gut läuft oder wenn die Kinder nicht aufräumen wollen, also klar, rege ich mich da auch drüber auf, aber im Endeffekt, wenn man da nochmal so zurechtgerückt wird, was auch wirklich hätte passieren können, dann hat man da nochmal eine andere Perspektive drauf.
Und die ist, glaube ich, grundsätzlich gut, so Dankbarkeit zu haben für das, was man hat. Und das fällt uns ja oft einfach schwer, wenn wir es als gegeben und als selbstverständlich hinnehmen. Und das ist es ja nicht. Eigentlich müsste man viel froher oder dankbarer sein, dass man sich zum Beispiel, wenn man sagt, tschüss, wir sehen uns heute Abend, dass man sich auch tatsächlich sieht. Also das ist ja in verschiedenen Situationen, jetzt, wenn man einfach nur in die Ukraine schaut oder so, ja gar nicht selbstverständlich. Ne? Also Lebenssituationen können sich sehr schnell verändern. Und ich glaube oft, also ich versuche mir das auch oft nochmal vor Augen zu halten, dass diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten so toll sind, dass man sie noch mehr schätzt und wahrnimmt einfach. Ne? Kein Fuß gebrochen, kein Bein gebrochen. Wir müssen keine Angst haben, dass, keine Ahnung, ein Bombenangriff einfach gerade ist, eine Erkältung, ja, kriegen wir hin. Also, dass man das einfach nochmal wirklich, wirklich immer so schätzt, dass das einfach toll ist, wenn alles gut ist, wenn man sich wieder sieht, wenn man atmen kann, zu essen hat, wenn man das alles ungestört genießen kann. Ich glaube, das ist oft, fehlt oft, weil wir das als selbstverständlich betrachten und das ist es einfach nicht.
Ja, total. Und auch die Qualität der medizinischen Versorgung, muss man ja auch mal sagen. Also wir haben hier quasi vor der Tür so ein Krankenhaus, was einfach sich mit so komplexen Fällen auskennt und so sehr man auf das Gesundheitssystem vielleicht auch mal schimpft, aber wir sind nicht in der Situation, dass wir eine Lebertransplantation, die locker mal ein paar hunderttausend Euro kostet, aus eigener Tasche bezahlen müssen, sondern dass wir, wenn es dann hart auf hart kommt, uns auch auf das System irgendwie verlassen können, ne?
Jetzt auch im Hinblick auf eure Arbeit, auf deine Arbeit im Verein, gibt es etwas, was ist das Gesundheitssystem bei uns in Deutschland im Hinblick auf Transplantationen bei Kindern gut oder müsste sich auch noch was verändern?
Also da bin ich, glaube ich, keine Expertin für, aber wir haben auch mit der Krankenkasse und wir hatten ja auch zeitlang dann auch Kontakt mit dem so zu Sanitätshäusern und so, weil sie halt bestimmte Hilfsmittel brauchte. Und wir haben da eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also auch wenn wir mal Spezialnahrung brauchten, das hat die Krankenkasse übernommen. Klar, man muss da einen Antrag stellen. Und ich habe auch von anderen Familien gehört, dass es nicht immer so glatt läuft. Aber wir hatten weder mit der Klinik noch mit der Krankenkasse noch mit anderen Dienstleistern irgendwie Probleme. Und das ist eigentlich bei uns immer sehr gut gelaufen und wir kriegen es ja auch mal mit ausländischen Patienten mit, die dann da Unsummen bezahlen müssen, alleine nur um eine Diagnose zu bekommen. Also eine Familie aus Indien hatten wir letztens, die uns geschrieben hat und ich glaube, da können wir einfach froh sein, dass es bei uns anders läuft.
Was ist dein Wunsch für deine Töchter und für euch in der nächsten Zeit? Gibt es etwas, was ihr euch gerne erfüllen möchtet oder wo ihr vielleicht früher gedacht habt, das kriegen wir nicht hin oder schaffen wir nicht, aber möchten wir gerne? Gibt es etwas?
Also wir waren ja schon im Disneyland, das wollten die Kinder unbedingt, da waren wir im letzten Jahr. Und ansonsten haben wir eigentlich gar keinen konkreten Wunsch. Also bei uns steht jetzt wieder die Jahreskontrolle an im Oktober. Da wird immer eine sehr, sehr große Untersuchung gemacht. Und da sind wir als Eltern natürlich auch ein bisschen angespannt immer, weil dann gibt es einen Ultraschall, Blutentnahme, EKG und das Kind wird nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Und da hoffen wir natürlich, dass alles gut läuft und dass wir dann in diesem Jahr den 8. Lebergeburtstag wieder was Schönes zusammen unternehmen können.
Macht ihr Unternehmungen oder gibt es Geschenke?
Also wir gehen erstmal einmal zur Uniklinik in die Klinikkapelle und zünden da eine Kerze an. Und jetzt meistens machen wir eine kleinere Unternehmung. Also wir fahren jetzt nicht jedes Jahr ins Disneyland oder es gibt halt kleinere Geschenke für die Große und für die Kleine.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und eine schöne Tradition, die ihr da aufbaut. Und wichtig auch nochmal den Tag. Und hey, nochmal einen Tag Geburtstag im Jahr, das wünschen sich, glaube ich, ziemlich viele Kinder. Ja. Berit, lieben, lieben Dank, dass du das so gut erklärt und auch erzählt hast und so zuversichtlich erzählt hast. Ich glaube, dass das vielen Menschen, die vielleicht jetzt innerhalb der Situation nochmal an einer anderen Stelle stehen, aber Mut machen kann für den Ausblick. Und dass das Vernetzen und das drüber sprechen immer gut tun kann. Und wenn es Menschen gibt, die eben vielleicht noch nicht im Verein sind oder Hilfe brauchen oder sich alleine fühlen, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, Anlaufstelle zu finden, Menschen zu finden, die das Gleiche durchgemacht haben, wie du schon gesagt hast, wo man nichts erklären muss, aber wo man Gleichgesinnte findet. Und das tut einem einfach auch schon gut, auch als Familie, als Eltern und als Geschwister. Vielen Dank für deine Geschichte.
Ich danke dir.
Und viel Erfolg. Also erstmal total Daumen drücken für den Oktober, dass ihr danach erstmal gute Neuigkeiten bekommt, dass ihr entspannt sein könnt und dass ihr einen tollen Lebergeburtstag feiern könnt.
Vielen Dank.
Und auch für den Verein alles Gute.
Dankeschön.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gern, wir verlinken uns auch noch auf Instagram, folgt uns gern für noch so zusätzliche Informationen. Ich habe mir jetzt so ein paar Notizen gemacht während des Gesprächs, was man einfach auch nochmal vielleicht nochmal als Diagramm sehen möchte oder als Information. Das findet ihr alles dann in der Woche, wenn es ausgestrahlt wird. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.